Willkommen zum Podcast Unternehmer-DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Vorab aber noch etwas in eigener Sache. Diesen Podcast gibt es nur, weil wir bestimmte unternehmerische Skills immer mehr nach außen tragen wollen. Unser Ziel ist es damit, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Tu uns und auch dir einen Riesengefallen und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten. Damit kannst du auf bestimmte Inhalte des Podcasts aufmerksam machen und änderst unmittelbar dein Umfeld. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Heute mal wieder ein digitales Format, obwohl beide Hoster in dem Fall aus MV kommen. Aber wir haben kennengelernt, Mecklenburg-Vorpommern ist doch ein bisschen größer als die anderen Bundesländer hier in Deutschland. Und wenn es digital möglich ist, warum nicht? Der heutige Gast ist ein sehr spezieller Gast, hat mal nicht nur mit dem Thema Unternehmertum zu tun, aber wie es in dem Podcast-Namen ja schon steckt, Unternehmer-DNA bedeutet das ja auch wirklich was zu unternehmen. Und ich glaube, da kann Morten uns einiges erzählen, was er bislang so unternommen hat. Ich habe Morten bei der Veranstaltung kennengelernt, in den ich eigentlich so ein bisschen reingestolpert bin, hatte dann auf der Speaker-Seite gesehen, ach cool, interessanter Typ, der wird also dort präsentieren oder sprechen und war das schon tierisch gespannt. Ich bin, glaube ich, reingekommen und habe dich gesehen, Morten, und habe gesagt, ach, dich habe ich auf Social Media gesehen, du sprichst heute. Das war unser Einstieg und da gab es ein bisschen formellen Teil und dann warst du auch schon dran und deine Geschichte war so beeindruckend, dass ich gesagt habe, hey, den musst du einfach ansprechen und ja, heute sitzen wir zusammen. Ja, Morten wird sicherlich gleich nochmal ausführlich erzählen, was er bislang gemacht hat. Morten hat sehr viel von der Welt bislang gesehen, auch wenn es da sicherlich noch vieles zu sehen gibt. Ich möchte gar nicht allzu viel vorwegnehmen. Morten, stell dich vielleicht doch mal kurz den Zuhörern vor. Erzähl mal, wer du bist, was du machst und dass wir einfach mal ein Bild von dir haben.
Ja, vielen Dank für die freundliche Vorabbegrüßung, Vorstellung. Ich bin Morten, hast du schon gesagt. Ich komme von der Insel Rügen und was sehr untypisch ist, wenn man von der Insel Rügen kommt, zumindest denkt man das so. Ich habe es da nicht lange ausgehalten und bin raus in die Welt. Das heißt, nach meinem Studium in Rostock und Essen bin ich nach Südamerika geflogen. Und hatte eigentlich gar nicht vor, da besonders lange zu bleiben, also schon ein paar Monate. Hab's dann aber tatsächlich geschafft, 2 Jahre da durch Südamerika zu campen. Bin auf den Geschmack der Ferne gekommen sozusagen. Und bin dann, als es wieder zurück nach Deutschland ging, relativ schnell wieder weg, wieder los. Mhm. Und zwar per Anhalter von Deutschland Richtung Asien. Also es sollte im Prinzip bis Indien gehen. Aber dann, als wir in Indien waren, also wir, meine damalige Freundin und ich, als wir in Indien waren, haben wir festgestellt, okay, das klappt doch ganz gut und das machen wir weiter. Und aus dieser Reise, die 2014 startete, also die zweite, der Weg nach Asien, die hat uns dann bis 2020 eigentlich nur noch ostwärts geführt. Und naja, dann kam 2020, das magische Jahr, in dem vieles anders wurde. Das heißt ja selbst. Und jetzt bin ich wieder hier in der Heimat.
Und darfst darüber erzählen, wie es gelaufen ist. Auch ganz nett.
Ja, klar.
Morten, was hast du eigentlich studiert?
Ich habe studiert Germanistik und Philosophie an der Uni in Rostock. Und danach meinen Master in Essen in Literatur und Medienpraxis. Also ich bin so ein bisschen dem Wort verfallen.
Okay. Gut, das heißt, aktuell, wovon lebst du? Lebst du schon von dem, was du bislang erlebt hast oder wie finanzierst du dich?
Ich bin frei. Frei in allem und so finanziere ich mich. Also ich schreibe gerade als freier Journalist für Katapult MV. Ist ja auch gerade ein spannendes Medium. Ich habe Bücher veröffentlicht, schreibe Artikel für Magazine, für Verlage, ein bisschen Print, ein bisschen Online. Genau, so komme ich über die Runden.
Okay, cool. Also der Digital Native, den man so aus Social Media kennt. Du kannst sicherlich von überall arbeiten, hast es, glaube ich, auch gemacht. War das eine große Veränderung für dich, so von überall auf alles zugreifen und alles abarbeiten? Oder war das für dich quasi von Anfang an klar, dass es so sein wird?
Du meinst jetzt dieses Berufsfeld, dass ich so reingerutscht bin?
Genau, richtig. Also auch mit den Texten, das deine Bücher hast du ja teilweise unterwegs geschrieben.
Ja. Genau, nee, das war überhaupt nicht klar. Also ich bin ja auch, ich fühle mich gar nicht als Digital Native, wie
okay.
du dir gerade vorgestellt hast. Also ich glaube, ich bin so ein paar Jahre zu alt dafür. Ich bin, wir sind ein bisschen, also wirklich nur ein paar Jahre. Ich bin so ganz knapp davor. Ich erinnere mich noch gut daran, dass wir in Südamerika waren und wir keine Smartphones hatten. Und das kam so gerade auf die Zeit. Und wir haben halt Leute getroffen, die schon Smartphones hatten. Und ich erinnere mich, als wäre das gestern. Ich konnte damit nicht umgehen. Also die Leute haben mir gesagt, hier, gib mir mal deine E-Mail-Adresse und halt mir so ein Display hin. Und ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen sollte, wo ich da was hinschreibe. Also ich bin kein Digital Native. Aber das hat sich alles so... Es ist so alles vor die Füße gefallen oder ich bin in die Spuren gesprungen. Ich weiß es auch nicht so genau. So peu à peu kam es, dass dieses Schreiben, dieses Online-Schreiben, dieses Unterwegssein und Schreiben, das hat sich einfach auch aufgrund der Reise total angeboten. Das mit dem Schreiben anfangen, das war eigentlich auch überhaupt nicht, das war ein privates Ding. Das sollte gar nicht beruflich werden. Wir haben einen Blog gestartet damals, einfach in der Hoffnung, dass wir dann, wenn wir einen Blog haben, nicht jedem, also nicht Freunde und Familien, immer eine E-Mail schreiben müssen und erzählen müssen, wo wir gerade sind, was wir machen, sondern wir haben eine Quelle, die für alle zugänglich ist und da schreiben wir, was passiert. Und wer es lesen möchte, liest es und wer nicht, der lässt es bleiben. Nur ist diese Quelle dann irgendwie in die Hände von Leuten gekommen, die wir gar nicht kannten und das Ding wuchs irgendwie. Und dann ist es, ja, letztendlich ist das so zu uns gekommen.
Ja, Hammer. Genau, Kernthema des Blogs ist ja wirklich, sind die Reisen, die ihr unternommen habt. Vielleicht holst du uns mal ab, die letzte Reise, lass mich nicht lügen, ungefähr 75.000 Kilometer roundabout von Hamburg gestartet. Wie bist du da gestartet? Was hast du da alles erlebt und wie hast du vielleicht diese Route überhaupt aufgebaut?
Naja, die Route aufgebaut, das ist immer so ein, das werde ich ganz oft gefragt, wie plant man sowas? Wie plant man eine Weltreise? Ich sage da immer, man kann es nicht planen, man plant es einfach nicht. Also die Leute, die mir erzählen, ich habe meine Weltreise geplant, die haben was falsch gemacht, glaube ich. Also, nein, warte, ganz ehrlich, man hat halt einen groben Plan, wir hatten auch einen groben Plan, wir wussten ungefähr, okay, wir wollen nach Indien, da müssen wir durch die und die Länder, aber was dann in den Ländern passiert, das haben wir wirklich auf uns zukommen lassen, also gerade auch, wenn du per Anhalter unterwegs bist, dann kannst du ja gar nicht groß planen, du kannst ja nicht sagen, ich steige dann ins Auto und steige da aus und übernachte dann dort, weil du nie weißt, wo du ankommst und was passiert auf dem Weg. Und so war es auch direkt vom ersten Tag an. Also wir standen in Hamburg am Horner Kreisel. Das ist einfach so ein Tramper-Umschlagplatz. Da stehen halt ganz viele. Und waren halt unterwegs und wir hatten ein Schild. Wir fanden es lustig, haben Indien draufgeschrieben. Das fanden auch alle anderen lustig. Das hat einfach nur niemand angehalten. Und brauchten ein neues Schild. Da stand dann Berlin später drauf. Das ging gut. Also es war eine gute Entfernung, Hamburg-Berlin. Und das Spannende, wenn du per unterwegs bist, ist ja einfach, dass du mit so vielen Leuten, mit denen du wahrscheinlich nie in Kontakt kommen würdest, in Kontakt kommst. Also wir sind direkt das erste Auto, war für mich schon eine super prägende Erfahrung, weil wir zu jemandem ins Auto gestiegen sind, der Immobilien oder Grundstücke aufkauft für große, große Investoren. Und das ist so ein das kann man ja kritisch beäugen, solche Aktivitäten. Ich tue das auch. Und dann sind wir mit dieser Person ins Gespräch gekommen. Das war dann einfach, weißt du hast halt nicht mehr, wenn du von jemandem hörst, der etwas macht, da hast du ja ein Bild von der Person darüber, was er macht, aber nicht von der Person. Und dann kommst du halt mit diesem Menschen ins Gespräch und stellst fest, okay, das ist ein ganz normaler Typ, der hat halt auch Träume und Wünsche und Nöte. Und man kommt halt auf einer Ebene zusammen, die sehr menschlich ist und sehr nahe ist. Und das ist einfach super schön, so mit Menschen in Kontakt zu kommen. Also sehr vorteilsfrei auch direkt. Zumindest sobald man dann sich als Mensch gegenübersteht und nicht mehr als das, was man macht oder darstellen möchte.
Unheimlich wichtig. Ich glaube, das erste Learning am Horner Kreisel ist auch ganz wichtig, dass du da nicht sofort das große Ziel aufschreibst, sondern peu à peu das große Ziel vielleicht im Auge behältst, aber dich Stück für Stück annäherst, ne?
Ja, genau. Und dann, ja, genau, das erste Ziel war halt Berlin. Und das war tatsächlich so, dass wir gedacht haben, okay, also man muss ja lustigerweise, wir haben halt vorher in Berlin gewohnt. Wir sind halt nur nach Hamburg gefahren, weil es da dann losgehen sollte. Und wir haben sozusagen die erste Nacht dann in unserem alten Kiez verbracht, weil wir einfach nicht weitergekommen sind. Das war so der erste Schritt nach vorne, aber im Prinzip ein Schritt zurück. Aber das war total angenehm. Das war dann im Nachhinein wirklich super stark, weil wir dann nochmal irgendwie das Berlin, das wir kannten, aufgesogen haben und dann ging es dann wirklich los.
Cool. Jetzt hast du gesagt, ihr habt gar nicht groß geplant. Indien stand so grob fest. Was kann man denn sagen, finanziell, wie wuppt man das Ganze? Habt ihr euch ein Budget gesetzt? Habt ihr gesagt, so und so viel Geld geben wir am Tag aus oder wie seid ihr da reingegangen?
Ja, genau. Also wir hatten halt vorher, wir haben vorher viel gearbeitet. Hatten dann, als diese Reise nach Asien losging, auch schon das erste Buch. Das heißt, da kam ein bisschen Geld rein und haben dann natürlich auch angefangen, so, naja, zu schreiben, dass dieses digitale Nomadentum, das ich persönlich als Begriff nicht so richtig finde. Aber damit können die meisten Leute was anfangen. Und das ging dann natürlich los und ich muss das doch ganz klar sagen, also diese Klischee-Vorstellung von, ja, die arbeiten ein bisschen und reisen ganz viel und haben dann einen tollen Lebensstil, so, nee, das ist es nicht. Also das ist so einfach, das ist nicht so nicht realisierbar. Wir haben sehr wenig Geld verdient und genauso wenig Geld ausgegeben. Und damit mussten wir klarkommen. Das ging gut, weil man per Anhalterfahren halt nicht so viel Geld ausgibt und wir dann natürlich auch in Regionen unterwegs waren, in denen man, wenn man Euros hat, nicht sehr viel Geld braucht. Also alles, was in Asien geht, das ist ja dann auch für ein deutsches Einkommen, also für Geld, das man in Deutschland generiert, doch dann schon auch, da muss man nicht viel, braucht man nicht viel Geld, um beizukommen.
Ja, klar. Okay, hol uns doch gerne ab. Ihr wart jetzt in Berlin. Wie ging es dann weiter?
Wir waren relativ schnell unterwegs durch Mittel- und Osteuropa, weil wir ja wussten, auf dem Weg nach Indien liegt Pakistan. Und wir brauchten das, oder wir hatten vorab das Visum für Pakistan organisiert, weil es das nur im Heimatland gibt. Also du kannst es nicht an der Grenze bekommen, sondern du musst es ja wirklich vorab beantragen.
Ach, okay.
Zumindest war das damals noch so. Ich weiß gar nicht, ob sich mittlerweile geändert hat. Ich glaube aber fast nicht. Und wir hatten sozusagen einen Zeitrahmen, bis wann wir Pakistan erreichen mussten, damit unser Visum nicht verfällt. Und so sind wir dann relativ schnell durch Europa bis in die Türkei. Und in der Türkei, also das war unser Plan. Wir gehen schnell durch Europa bis in die Türkei. In der Türkei beginnt die Reise so richtig. Also dann lassen wir uns halt Zeit. Und das war dann zeitlich gesehen 3 Monate, also 1 Monat von Hamburg bis in die Türkei. 3 Monate Türkei, 3 Monate, nein, 2 Monate Iran, dann 2,5 Monate Pakistan und dann Indien. Genau, das haben wir. Also wir haben uns da wirklich Zeit gelassen. Man kann das viel schneller machen, aber das wollten wir nicht. Also wir wollten ja natürlich, es war ja das Ziel der Reise, ist ja nicht nur Schritte zu machen, sondern auch zu sehen, was ist da, wo man sich gerade aufhält.
Ja, unheimlich wichtig. Wenn du jetzt so die Länder Revue passieren lässt, was war so deine größte Erkenntnis oder was fandest du am faszinierendsten?
Die größten, naja, das ist so eine große Frage, die größte Erkenntnis. Was mich immer wieder fasziniert hat, und das, also das auch jetzt in der Revue, wenn ich drüber nachdenke, ist halt, ich bin total fasziniert davon, wie freundlich wir aufgenommen wurden. Also wir waren halt die Fremden und wir waren halt immer die Fremden. Wir konnten oft auch sprachliche Barrieren, die wir nicht so einfach überwinden konnten. Aber es war nie so, dass man uns irgendwie aus dem Weg gegangen ist oder dass man uns komisch also doch, man hat uns komisch angeguckt, aber nicht unangenehm komisch. Also, weißt du, was ich meine? Wir waren halt da und wir waren interessant für die Leute einfach, weil wir da waren und nicht so in den Alltag gepasst haben. Und es ist halt wir sind super herzlich aufgenommen. Also, es ist so oft passiert, dass wir eingeladen wurden, sei es nur zu einem Tee oder auch zu einem Essen oder auch zu Leuten nach Hause, die einfach mit uns sprechen wollten, einfach wissen wollten, was wir machen, wo wir herkommen, wo wir hingehen. Einfach diese Gastfreundschaft, die ja gerade auch der Nahe Osten, der dafür auch berühmt ist, mit Menschen sehr freundlich umzugehen, was wir ja immer wieder vergessen, wenn wir so unsere Medienlandschaft betrachten, wie sie über den Nahen Osten berichtet. Aber tatsächlich sind das ja auch super herzliche, fürsorgliche Menschen und das ist halt toll, wenn dir so jemand gegenübertritt, der dich überhaupt nicht kennt, dem du eigentlich auch nichts zu tun hast und der dann trotzdem seine Türen öffnet. Ganz großartig.
Ja, cool. Also sprachlich wäre auch meine nächste Frage gewesen, weil Englisch kannst du, glaube ich, gut nutzen, aber wahrscheinlich auch nicht überall, richtig?
Richtig. Aber also gerade auf dem Weg jetzt, diese Länder, die wir jetzt gesprochen haben, in der Türkei ist es halt super lustig, weil da sehr viele Leute Deutsch sprechen. Das sind einfach ehemalige Gastarbeiter oder Leute, die hier in Deutschland waren, zurückgekommen sind oder die zumindest jemanden kennen, der in Deutschland war oder noch in Deutschland ist. Es war total witzig, weil relativ oft kam in die Situation, wir sind irgendwo eingestiegen ins Auto oder in den LKW und haben erzählt, wo wir herkommen. Und dann war der Fahrer immer total aufgeregt, weil er häufig jemanden kannte, der Deutsch konnte. Und dann hat er diese Person angerufen und uns das Telefon gegeben. Und wir waren da total perplex. Ja, okay, da ist jetzt jemand, der Deutsch spricht. Und wir mussten uns mit dem unterhalten. War die andere Person, die angerufen wurde, war natürlich auch total perplex. Also was soll das? Was soll das ein Gespräch sein? Mit der Grundlage, dass zwei Personen Deutsch sprechen. Aber ja, das war oft sehr witzig. Also in der Türkei lief das ganz gut. Wobei fairerweise wir auch immer versuchen, möglichst viel aufzuschnappen. Also das wird dann, je weiter man in andere Sprachfamilien eindringt, wird es halt schwieriger, weil einfach das einfache Sprachenlernen nicht mehr so gut funktioniert. Aber wir versuchen schon immer auch mindestens zu sagen, wo wir herkommen und hallo, wie heißt du und wie geht's dir und dürfen wir ein Foto von dir machen? Das ist auch mal sehr wichtig. Genau, bei der Türkei liegt das ganz gut. Im Iran dann tatsächlich gar nicht mehr so gut,
okay.
Weil im Iran Englisch nicht sehr verbreitet ist, Deutsch natürlich auch überhaupt nicht, aber meine damalige Freundin hat iranische Wurzeln, also ihre Eltern kommen aus dem Iran, das heißt, die spricht Farsi und das hat uns natürlich auch geholfen. Ja, das war ganz großartig, weil wir da viel über den Smalltalk hinaus sprechen konnten. Und dann ab Pakistan war es dann natürlich wieder ehemalige britische Kolonie, da war dann Englisch wieder gar nicht so unüblich.
Ja, spannend. Und wenn man so über die Reise nachdenkt, haben ja vielleicht nicht die meisten gesehen, dass ihr aus Deutschland kommt. Wenn das thematisiert wurde, wie haben die Leute reagiert? Also war da der Deutsch positiv belegt oder gab es da Vorurteile euch gegenüber?
Beides. Also das überrascht mich ja persönlich immer wieder, dass Deutschland ja so ein total positives Bild hat. Also natürlich nicht überall, verständlicherweise, aber doch in sehr, sehr vielen Ecken und bei sehr vielen Menschen. Das ist aber auch nicht immer angenehm, weil gerade auch, wenn man ein bisschen aus Europa rauskommt, die Sichtweise auch auf die deutsche Vergangenheit dann doch schon sehr verschwimmt. Also wir hier haben ein klares Bild davon, wie wir das, was hier so passiert ist, Drittes Reich, Nationalsozialismus, wie wir das zu bewerten haben, das ist irgendwie, das ist ganz klar, da gibt's kein Deuteln. Dieses Deuteln kommt aber, je weiter man sich entfernt. Also gerade auch im Iran waren die Leute total happy, wenn wir gesagt haben, dass wir aus Deutschland kommen, weil die Iraner auch als arisches Volk verstehen. Und wir dann direkt so, naja, diese Brüdermentalität aufkam. Hey, ihr seid Arier, wir sind Arier. Und das ist für uns natürlich total unangenehm, weil wir verbinden nichts Positives damit, Aria zu sein, wenn wir das überhaupt sind. Also das ist halt schon sehr, das ist schwierig. Also man muss das halt irgendwie annehmen können, solange es nicht unangenehm, also solange es nicht extrem wird. Also keine Ahnung, wenn jemand sich darüber freut, dass er oder sie Aria ist, dann meine Güte, dann sollen sie es halt machen. Schwierig wird es dann, wenn dann so eine Hitler-Verehrung dazukommt. Also das haben wir halt auch ganz oft erlebt, dass Hitler als Persönlichkeit wahrgenommen wird, als starke Persönlichkeit, und dass Deutschland doch diesem kleinen Österreicher viel zu verdanken hätte. Wo ich dann ganz ehrlich sagen muss, so nein, nein, das stimmt so einfach nicht. Das ist aber auch schwierig, da zu argumentieren, weil wir ein Wissen haben, das halt beim Gegenüber nicht mehr vorhanden ist. Also es wird dann, da gibt es einfach kein Faktenwissen. Und da dann einfach zu erklären, okay, pass auf, du kannst das so sehen, aber bitte, ich sehe es anders, und du kannst ja machen, was du willst, aber ich möchte mich darüber nicht unterhalten und ich möchte deine Meinung nicht teilen. Das ist halt schon eine Aufgabe. Und also keine Ahnung, es ging mal so weit sogar, dass wir auch im Iran waren, dass wir sind mal ausgestiegen aus einer Mitfahrgelegenheit, weil es einfach nicht mehr, weil wir es nicht mehr ertragen haben, wie die Person, welche Sichtweise diese Person hatte. Und also natürlich, also du kannst dich halt hinsetzen und kannst es zu deiner Aufgabe machen, diese Person zu überzeugen, dass das, was sie da redet, nicht stimmt. Aber das wirst du nicht schaffen. Also das eigentlich einfach so in einem Gespräch, dann ist es einfach vergebene Liebesmühe. Und dann ist es manchmal auch einfach richtig, aus dem Gespräch rauszugehen.
Wahrscheinlich. Also ich glaube auch, es führt ja viel dazu, dass du so ein Bild hast. Du bist davon geprägt, hast vielleicht schon seit der Kindheit irgendwie aufgenommen, dein Umfeld tickt genauso. Warum sollte jetzt eine kurze Fahrt dein Weltbild komplett verändern, ne?
Ja, genau. Und also es gibt ja auch, wenn man ganz objektiv, wenn man wertfrei daran gehen möchte, dann hat ja auch jeder Gründe dafür. Also keine Ahnung, wenn ich auch in Indien, ist das auch sehr präsent, dass Hitler als jemand Großes, als eine starke Persönlichkeit wahrgenommen wird. Das liegt aber natürlich auch daran, dass Hitler im Zweiten Weltkrieg gegen die Engländer gekämpft hat und die Engländer in Indien als Kolonialmacht natürlich verhasst waren. Das ist dann so diese Mentalität, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das kann man natürlich nachvollziehen, ob das jetzt Sinn macht, in der Gesamtbewertung, sei mal dahingestellt.
Ja, absolut. Jetzt hast du gesagt, in einigen Situationen seid ihr auch ausgestiegen. Gab es denn noch Situationen, wo du gesagt hast, oh, das war schon gefährlich, oder ging alles lockerflockig durch?
Das meiste ging lockerflockig durch. Also wirklich, wie gesagt, so das Reisen per Anhalter, auch weil wir als Paar unterwegs waren und natürlich auch so wahrgenommen wurden. Das war halt super. Also wir haben uns so, glaube ich, unglaublich viele positive Momente erlebt und auch sehr, sehr herzliche, familiäre Momente, auch sehr emotionale Momente. Es gab natürlich irgendwie auch ein, zwei nicht so schöne Erlebnisse. Wobei, da muss ich direkt vorweg schicken, ein, zwei von über 1000. Also
ja, klar.
Ein Tausendstel ist halt keine Relation. Aber naja, einmal war es in der Türkei, da hat man versucht, uns zu überfallen. Okay. Der Versuch ist es aber auch geblieben, weil es war ein älterer Herr in einem LKW, der uns da ausrauben wollte und uns auch mit so einer schweren Taschenlampe irgendwie bedroht hat. Letztendlich war diese Person aber kein Profi, und ich glaube, er hat nur eine Situation gesehen und versucht, die zu nutzen, und war überfordert damit, dass wir einfach gesagt haben, so, nein, wir geben dir kein Geld. Also Er hatte keine Exit-Strategie aus diesem Raubversuch. Und dann ist es letztendlich auch in Wohlgefallen, Wohlgefallen stimmt so nicht, aber die Situation hat sich aufgelöst. Also der Typ wusste nicht weiter, und wir haben irgendwie versucht, uns irgendwie rauszumanövrieren. Das war halt mitten auf der Autobahn in der Türkei, das war jetzt auch nicht so die coolste Situation, das war auch nachts. Wir sind dann raus aus diesem LKW, so gut es ging, und haben uns halt an die Straße gestellt, haben uns irgendwie laut gemacht und groß gemacht. Und letztendlich, als wirklich ein paar Minuten gedauert hat, dass wir dann unsere Klamotten und also Rucksäcke aus dem LKW hatten, hat dann die Gegenseite auch noch gemerkt, okay, das hat jetzt hier keinen Sinn mehr, die Situation ist vorbei, und ist dann auch uns nochmal beleidigend weggefahren. Aber ja, das sind halt so Situationen, die sind nicht schön, die machen auch viel kaputt. Also auch dann so dieses großartige Gefühl des Per-Anhalter-Reisens, das man so hat, wenn man zu den Leuten ins Auto steigt und es ist alles schick und man ist halt überall freundlich und willkommen. Das geht natürlich mit so einer Situation komplett verloren. Und das dauert dann auch wieder Momente und also Tage. Und also es braucht einfach ein paar Mitfahrgelegenheiten, um wieder zu vertrauen. Also um auch wieder den Leuten zu vertrauen, dass nicht jeder, der jetzt irgendwie anhält, was Schlechtes will. Aber das kommt wieder. So, dass das war halt schön. Das war wichtig auch für uns, dass das wieder gekommen ist, weil sonst hätten wir die Reise auch sehr schnell abbrechen müssen, denke ich, weil das einfach keine Basis ist. Wenn man denen, der nicht vertrauen kann, gerade beim Campen, dann macht es alles keinen Sinn.
Ja, absolut. Ihr habt ja für euch auch so kleine Sicherheitsvorkehrungen getroffen, dass ihr nicht nachts per Anhalter gefahren seid. Habt ihr da noch ein, zwei Punkte für euch beschlossen oder ist es nur bei dem Nachtverbot geblieben?
Ja, wobei das Nachtverbot ist dann auch, also es war auch nicht dogmatisch, es war manchmal waren wir, also wir sind halt auch Norddeutsch, ne? Wir sind halt auch stur. Wenn wir dann irgendwie manchmal so kurz vor dem Tagesziel, das wir gesteckt haben, stehen und es wird dann dunkel, na, dann machen wir es halt auch länger. Aber ja, also keine Ahnung, wir hatten eine Dose Pfefferspray dabei, die wir aber nie eingesetzt haben, zum Glück. Und ich glaube, man bekommt auch relativ schnell ein Gefühl für die Gegenseite. Also es ist ja eigentlich auch ganz klar, wenn du guckst halt durch die Fahrerscheibe und du sprichst mit dem Fahrer ja ganz kurz. Und dann wird, also man entwickelt ein Gefühl tatsächlich für die Menschen. Wenn sie dir ins Gesicht gucken, wenn sie Fragen stellen, wo du herkommst, wo du hin willst, dann ist das gut. Aber wenn sie irgendwie lieber auf deinen Rucksack gucken und versuchen zu erraten, was da wohl drin sein könnte, ist das schon kein gutes Zeichen. Das haben wir dann auch, das kam nicht oft vor, aber wenn wir es gemerkt haben, dann haben wir auch die Person freundlich weitergewunken und gesagt, na, wir warten auf den nächsten. Und so sind wir, glaube ich, auch gut durchgekommen.
Ja, super. Ich stelle mir das auch als nicht kleine Hemmschwelle vor, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich starte in Hamburg per Anhalter, war das für euch ein Thema oder habt ihr gesagt, gut, da sind, oder die Anfangszeit, war das da für euch ein Thema oder habt ihr von Anfang an gesagt, nee, ist mir überhaupt nicht unangenehm?
Na, also wir hatten ja schon vorher Erfahrungen. Also in Südamerika sind wir ja auch schon per Anhalter gefahren. Da war es aber auch eine andere Situation, weil also wir sind in Argentinien gestartet und in Argentinien ist per Anhalterfahren noch super verbreitet. Also wenn du am Wochenende, wenn du an einem Freitagnachmittag an einer halbwegs belebten Kreuzung stehst, irgendwo auf dem Land, dann stehst du da nie alleine, weil es immer irgendeinen Tramper gibt, der auch steht. Das heißt, da ist das noch verbreitet, noch bekannt und dementsprechend ist es auch einfach für die Fahrer anzuhalten, weil sie einfach wissen, worauf sie sich einlassen. Also soweit man das wissen kann. Aber es ist halt bekannt, was da passiert und was da verlangt wird, in Anführungszeichen. Und so sind wir da auch reingekommen. Also ich bin vorher schon getrampt, allerdings nicht so viel. Also ich war mal in Schweden unterwegs, da ging es gut und wir sind ja hier in Mecklenburg-Vorpommern in einem Gebiet, das ja mal zur ehemaligen DDR gehörte, wo ja auch Trampen und per Anhalter fahren nicht unüblich war, einfach weil es auch für viele keine andere Möglichkeit gab, überhaupt von A nach B zu kommen. Und dementsprechend ist, finde ich, hier auch noch bei uns, gibt es noch so die alten Hasen, die das früher mal gemacht haben und die dann sagen, oh ja, ich habe schon ewig keinen mehr gesehen, darum nehme ich jetzt nicht. Also das funktioniert hier auch noch sehr gut.
Cool.
Genau, aber jetzt habe ich einen Faden verloren. Was war denn die Frage? Also genau, wie wir das wahrgenommen haben. Genau, also ich hatte halt schon so ein bisschen diese Erfahrung und tatsächlich glaube ich, dass es als Paar super einfach ist und wahrscheinlich auch am wenigsten gefährlich, also soweit man das, wenn man das sagen möchte. Ich scheue mich mal ein bisschen davor, so die Verbindungen zu ziehen, per Anhalter fahren, gefährlich. So ja, es kann was passieren, aber das ist trotz allem sehr unwahrscheinlich. Aber als Paar wirst du halt grundsätzlich als zutraulich wahrgenommen. Also niemand vermutet etwas Böses, wenn er ein Paar irgendwo am Straßenrand sieht. Und das ist wahrscheinlich auch sehr hilfreich.
Ja, okay. Zum Reisegepäck. Es ist ja so, ihr hattet ja wahrscheinlich nur zwei Rucksäcke. War es das oder habt ihr dann noch einen Koffer dabei gehabt? Was habt ihr alles mitgenommen für so eine Reise?
Also wir hatten 3 Rucksäcke in einer Handtasche. Also ich kann es mir vorstellen, großer Rucksack hinten, kleiner Rucksack vorne. Und bei meiner Freundin hat der große Rucksack und eine Handtasche. Die Wertsachen, also Wertsachen war bei uns vor allem das Arbeitsmaterial, Laptop, Kamera. Das hatten wir im kleinen Rucksack, der war auch immer griffbereit. Also den habe ich nie irgendwie in den Kofferraum gelegt oder so, sondern der war immer an meiner Seite. Weil das einfach die wichtigen Sachen sind. Also wenn irgendwas passiert, wenn was auch immer passieren kann, aber der sollte griffbereit sein, dass ich den, wo ich auch hingehe, der dann mitkommen kann. Und im großen Rucksack, ja, das war halt unser Haus, ne? Also da war alles drin, was man so zum Leben braucht. Also ein paar Klamotten natürlich, Zelt, Isomatte, Schlafsack, eine kleine Küche, ein Kocher, ein bisschen Geschirr, insgesamt viel zu viel wahrscheinlich. Aber ja, letztendlich haben wir früher oder später alles mal gebraucht und gerade auch auf so einer langen Reise, die jetzt auch wirklich auch Jahre ging und auch durch sämtliche Klimazonen. Also wir waren in den Tropen und wir waren am Mount Everest. So, da kommt man nicht drum rum, ein bisschen mehr einzupacken.
Ja, was ja trotzdem noch mega wenig ist, wenn man mal überlegt, wenn ich so an unseren letzten Urlaub denke, wie du dich verrückt machst, was brauche ich alles für ein und maximal 2 Wochen Urlaub. Da ist, glaube ich, sind 3 Taschen recht überschaubar, würde ich mal behaupten.
Ja, vor allem, also wenn man jetzt tatsächlich noch bedenkt, dass wenn wir nur gereist wären, ohne zu arbeiten, wäre vom Gepäck nicht mehr, also natürlich wäre noch was da gewesen, aber es wäre immer noch wesentlich entspannter gewesen, als das, was wir hatten. Also diese ganze Technik, die ja letztendlich auch Gewicht ist. Wenn die nicht da gewesen wäre, dann wäre das nochmal eine Nummer anders.
Ja. Habt ihr denn ganz normal mit Karte bezahlt, euch Bargeld mitgenommen? Wie habt ihr das geregelt?
Genau, mit einer Kreditkarte kommt man ja fast überall sehr gut zurecht. Außer im Iran, da gibt es ja die Sanktionen. Das heißt, europäische Banken dürfen da keine Geschäfte machen, was auch bedeutet, dass Visa und Visa-Card und die ganzen Kreditkarten funktionieren im Iran nicht. Da mussten wir uns vorab Geld wechseln in der Türkei, also dass wir dann Bargeld hatten, dass wir dann im Iran gegen iranische Währung tauschen konnten.
Okay.
Aber das war auch tatsächlich weniger problematisch, als wir uns das vorher vorgestellt hatten. Was auch zum einen an der Gastfreundschaft liegt und wir ja auch per Couchsurfing da unterwegs waren. Und es ist halt unglaublich, wie, ja, wir sind ja stur, habe ich schon gesagt, aber die Iraner sind auch stur. Die lassen es einfach nicht zu, dass man als Gast da irgendwie mal was bezahlt. Und dementsprechend ist das auch schon manchmal gar nicht so einfach, sich da erkenntlich zu zeigen, wenn man das dann immer nur, wenn man alles vorgesetzt bekommt.
Ja, okay. Von der Gesamtreise, wie würdest du es prozentual aufteilen, wenn du sagst, bei Leuten geschlafen, in Hotels oder ihr hattet ja auch ein Zelt dabei, ne?
Genau.
Oder Outdoor. Wie war das Verhältnis da?
Auf die Gesamtreise kann ich es nicht sagen, aber ich kann es dir ungefähr in viele Teilabschnitte sagen. Also Türkei, Iran, Pakistan, das war ungefähr ein Dreivierteljahr, waren wir, glaube ich, eine Nacht im Hotel und eine Nacht im Zelt. In der Türkei, im Iran und in Pakistan war das echt super. Also das hat super gut geklappt. Da waren die Leute auch sehr interessiert und sehr offen. In der Türkei ist die Couchsurfing-Szene einfach unglaublich groß.
Okay.
In Iran sind die Leute einfach super, super fasziniert davon, dass jemand aus dem Ausland, auch noch aus dem westlichen Ausland, in ihr Land kommt. Das heißt, sie sind total begeistert davon, diese Menschen dann bei sich zu Hause aufzunehmen, einfach auch um mal ein Angesicht zu bekommen. Also es ist ja auch so, die Informationsfreiheit im Iran ist jetzt auch ein bisschen eingeschränkt. Und das ist für die eben auch eine sehr nette Möglichkeit, mal sich auszutauschen. Wobei man auch sagen muss, dass Couchsurfing im Iran jetzt auch so eine, also mindestens eine legale Grauzone ist. Ich glaube, es ist gar nicht gestattet von der Regierung, dass man Ausländer privat beherbergt. Aber es passiert da trotzdem und nicht zu wenig.
Wahnsinn, dass sowas reglementiert wird, ne?
Ja, aber das sind halt autokrate Regime. Kann man ja auch in der veganen Seite nicht anders sagen. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Ding, wo wir wurden ja auch relativ häufig in die Ecke gedrängt, dass wir gesagt haben, oder dass uns gesagt wurde, wie kann man das machen, wie kann man in Länder reisen wie den Iran, wo doch die Regierung oder das Regime so schlimm ist und Menschen schlecht behandelt werden. Und wir dann immer gesagt haben, ja, das mag ja stimmen, aber wir reisen ja nicht in das Land, um die Regierung zu besuchen, sondern wir wollen die Menschen kennenlernen und das Land kennenlernen. Und vor allem wollen wir auch wissen, wie es den Leuten geht und was die Menschen vor Ort denken. Und es ist ja auch für diese Menschen, das hatte ich ja gerade schon gesagt, die freuen sich ja auch total darüber, wenn die mal in Austausch kommen können mit anderen Menschen aus anderen Ländern. Und ich hätte mich total geärgert, wenn ich gesagt hätte, nein, ich reise nicht in das Land, weil da bestimmte Werte nicht eingehalten würden, dann hätte ich so viel verpasst, dann hätte ich so wenig gelernt. Und wenn es danach gehen würde, dass ich bestimmte Regime oder bestimmte Regierungen, dass ich die Länder dieser Regierungen nicht bereisen möchte, weil die Regierungen etwas Schlechtes machen, na dann, ganz ehrlich, kann ich in viele Länder nicht mehr reisen. Auch in Länder nicht, die wir noch als Demokratien halten.
Ja, sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, das macht es auch in der Tat aus, diese ganzen Persönlichkeiten kennenzulernen, diese Gespräche zu führen und auch Blickwinkel zu sehen, die man so gar nicht sieht und von unserem Auge aus gar nicht für wahrnimmt. Wenn man so die Reise anschaut, ich glaube, im europäischen Bereich ist es schon ziemlich gleich, auch wenn es da so ein paar Feinheiten gibt oder Unterschiede. Was habt ihr da auf unterwegs für Menschentypen kennengelernt? Also waren es durchschnittlich normale Angestellte, waren es Unternehmer, Freiberufler? Was waren das für Menschentypen?
Oh, du, das war alles. Also alles, was es gibt, das haben wir getroffen, glaube ich.
Cool.
Also nein, wirklich auch, das hängt ja auch immer sehr davon ab, wo du unterwegs bist. Also auch ganz, ganz, ganz stark von den Rahmenbedingungen. Also keine Ahnung, wir sind halt in Deutschland, habe ich schon erzählt, von dem Menschen, der da Immobilien aufkauft. Und wir sind halt mit LKWs viel mitgefahren, natürlich Langstreckenfahrer, die wenig zu Hause und viel auf der Straße sind. Wir sind mit Anwälten mitgefahren, wir sind mit Architekten mitgefahren, wir sind aber auch mit einfachen Angestellten und mit Leuten, die finanziell nicht so gut dargestellt sind, gefahren. Also das war wirklich alles dabei. Wir haben im Porsche gesessen und wir haben auch in wirklich klapprigen, verrosteten Ladeflächen haben wir uns gesessen. Und das war wirklich alles dabei. Was halt dann spannend ist, je weiter man in Ländern unterwegs ist, wo halt die Schere zwischen Arm und Reich größer wird, immer größer wird. Wenn man dann natürlich auch merkt, wie die Gesellschaften funktionieren. Also keine Ahnung, Indien ist da ja so ein krasses Beispiel. Also wir haben mal mit einem Inder gesprochen, der meinte, und ich glaube, er hat recht, er hat gesagt, wer in Indien reich ist, ist überall auf der Welt reich. Also das muss man sich mal vorstellen. Der Reichtum in Indien, den man da hat, wenn man da reich ist, es ist egal, wo man dann auf der Welt ist, dann ist man einfach reich. Und dagegen sind dann natürlich auch die Millionen Bauern, die nichts haben, außer vielleicht einen Karren und wenn wir Glück haben, noch eine Kuh, die dann wirklich von der Hand in den Mund leben. Und in solchen Gegenden ist man halt auch unterwegs und dann ist es auch natürlich spannend zu sehen, wer hilft oder wer bietet Hilfe an. Und das ist oft nicht so, dass die Person, die viel hat, Hilfe anbietet, sondern oft die Person ist, die wenig hat. Und auch das haben wir uns natürlich gefragt, warum ist das so? Und irgendwie kam ich darauf, meine Erklärung dafür ist, dass die Leute, die wenig haben, wissen, wie es ist, wenn man Hilfe braucht. Also, dass die das Gefühl kennen, abhängig zu sein von dem guten Willen einer anderen Person. Und dass die Leute, die aber richtig reich sind, dass die auch diese Mentalität haben, so, ja, was habe ich denn davon, wenn ich dir helfe? Weißt du, was ich meine? Also, dass da gar nicht in menschlichen Werten, sondern einfach nur in materiellen Werten gedacht wird. Und das ist einerseits erstaunlich, bis hin zu erschreckend, dass das so funktioniert. Oder dass die ganze Denkweise dann von, ich sag mal, Profit getrieben ist.
Ja, also das ist eine sehr spannende These. Ich glaube auch zu großen Teilen auch bei uns hier in den Breitengraden sehr populär ist. Also ich beobachte das auch zunehmend im unternehmerischen Bereich, dass viele Unternehmen, die sich wirklich alles selbst aufgebaut haben, die vielleicht wirklich mal klein gestartet haben, sehr, sehr gütig sind den Angestellten gegenüber, dass denen wichtig ist, dass das drumherum gut funktioniert. Und andersherum, bei den etwas elitären Unternehmen, wo es halt von Anfang an gegeben war, weil es einfach aus der Familienhistorie schon immer wieder weitergegeben wurde, dass es da noch mal ganz anders läuft. Also dass es zum Teil doch schon krass konservativ ist, und da dann wirklich hart oder hart bei den Zahlen geblieben wird. Also was bringt mir Profit, was bringt mir Wachstum? Und da liegt dann auch meistens der Fokus. Das ist, glaube ich, wirklich ein Weltphänomen. Ich glaube, das ist so was Menschliches einfach, dass man da dann einfach den Bezug zu verliert.
Ja, oder vielleicht auch gar nicht. Das fehlt dann in der Vorstellungskraft. Also so wie du sagst, klar, wenn es immer so war, oder keine Ahnung, ich will jetzt gar nicht auf Unternehmen hier bei uns runterbrechen, weil da fehlt mir einfach die Sicht, da weiß ich nichts drüber. Aber um nochmal dieses Beispiel in Indien zu bringen, das ist dann einfach so, dass die Leute alles, was sie sich wollten, immer kaufen konnten. Also es ging halt gar nicht darum, mal irgendwie auszuhandeln, also außer mit Zahlen natürlich, aber mal auf menschlicher Ebene zu behandeln, okay, wie können wir zusammenkommen? Sondern es war immer klar, ich überspitze das jetzt natürlich, ne, aber es war immer klar, so ich kaufe das, oder ich kaufe dich. Das ist ja auch so ein Ding, auch gerade in Indien und wahrscheinlich auch in vielen anderen Ländern, dass Arbeitskraft, Arbeitsleistung fast keinen Wert hat. Also dass auch Angestellte, zumindest im Niedriglohnsektor, nenne ich das mal, fast nichts verdienen und aber sehr viel leisten müssen. Ich glaube, das ist auch so ein wichtiges Korrektiv, das wir ja hoffentlich zum Glück haben, dass Arbeitsleistung anständig vergütet wird, auch wenn das natürlich irgendwie letztendlich auf der Rechnung dann den größten Posten ausmacht, aber es ist halt wichtig, dass es so ist.
Ja, ganz klar. Ich glaube, auch wenn man so diese Länder sieht und auch wirklich erkennt, welche Vorteile wir hier in Deutschland haben. Ich komme ja gebürtig aus dem Irak. Da bist du ja nicht reingegangen, beziehungsweise bist nicht durchgegangen, weil du ja von Türkei, glaube ich, direkt in den Iran bist. Aber da ist es auch so. Also ich habe ja immer noch den Kontakt zur Familie, dass da vieles nicht so gut läuft wie bei uns, ob es da das Bildungssystem ist, die politische Freiheit, das zu denken und das zu machen, was du willst, bis hin zu der Bezahlung für bestimmte Tätigkeiten. Also da sind wir in Deutschland wirklich sehr, sehr krass privilegiert.
Auf jeden Fall. Und das ist aber auch so ein Ding, was wir uns hier in Deutschland viel zu wenig bewusst machen. Also wir haben eine Jammermentalität und die ist, also keine Ahnung, das meine ich jetzt auch komplett wertfrei, so wertfrei man das meinen kann. Also ja, die ist einfach da, das akzeptiere ich. Ich finde es total schade, dass es so ist, aber so ist es und so ist es halt auch schon, seit ich irgendwie denken kann. aber auch mal zu erkennen, dass das, was wir bejammern, auch immer noch ein sehr hohes Niveau hat, verglichen mit anderen Ländern und anderen Regionen. Mir ist auch klar, dass man das nicht unbedingt miteinander vergleichen kann, weil wir ja hier auch einen Standard haben, der von dem aus wir dann unser Jammern erheben. Der Standard fehlt in anderen Ländern, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht auch mal zufrieden sein können mit dem, was wir haben. Also das ist ja immer so dieses okay, wir jammern, weil es uns so schlecht geht, aber ehrlicherweise geht es uns sehr, sehr gut. Und wenn das mal ein bisschen häufiger erkannt werden würde, dann wäre, glaube ich, auch alles ein bisschen angenehmer.
Bin ich auch fest von überzeugt, ganz klar. Ja, also echt eine Mega-Reise, knapp 75.000 Kilometer. Am Ende wart ihr in Indien. Was war euer letzter Spot? Dann seid ihr danach zurückgeflogen, richtig?
Nee, also Indien, da waren wir ja relativ schnell dann. Da ging es weiter. Also wir waren letztendlich 2 Jahre in Indien, weil das Land einfach auch so riesig ist und tatsächlich auch fordernd, aber auch total faszinierendes. Und wir haben einfach nicht aufgehört. Also wir sind immer weiter. Wir waren dann in Nepal und wir waren in Bangladesch und sind dann über den Nordosten Indiens nach Myanmar. Damals ging das noch. Und sind dann Südostasien, was natürlich auch wieder so ein krasser Kulturschock war, in Anführungszeichen, wenn du aus Indien kommst. Und in Indien ist einfach, also Indien an sich ist ja schon ein Kulturschock, so dass das ist wirklich faszinierend, wie anders das Land ist verglichen zu Europa, zu dem, was wir kennen. Und dann kommst du halt von Indien, wo irgendwie alles, wo wirklich alles eine Aufgabe ist. Also alles ist irgendwie nichts davon, nichts, was man in Indien passiert, macht man nebenbei, wenn man damit nicht groß geworden ist. Okay. Alles ist in gewisser Weise anstrengend. Das meine ich gar nicht körperlich anstrengend oder so, aber es fordert einfach alles. Es ist halt laut, es sind super viele Leute unterwegs. Natürlich ist es auch schmutzig. Also diese Klischees, die man hat, die stimmen auch in gewisser Weise alle. Das sind ja nur nicht die einzigen Bilder, die man von Indien haben sollte. Aber du bist halt da und dann kommst du zum Beispiel nach Thailand und auf einmal ist alles einfach. Also Thailand ist halt ein modernes Land. Die Straßen sind toll. Es gibt überall Internet, Wi-Fi an jeder Ecke. Einfach moderne. Der Standard ist einfach ein ganz anderer, auch der Hygienestandard. Und ich erinnere mich, dass ich in den ersten Tagen in Thailand schon irgendwie traurig war, weil ich dachte so, was mache ich denn jetzt? Also der Tagesablauf in Indien war halt immer geprägt von Aufgaben. Okay, ich muss suchen, wo ich was zu essen kriege. Ich muss irgendwie suchen, wie ich von A nach B komme. Ich muss suchen, wo ich schlafen kann. Und in Thailand war plötzlich irgendwie alles, also es gab keine Suche mehr. So alle Lösungen lagen quasi vor uns. Und sich daran wieder zu gewöhnen, dass das Leben auch einfach sein kann, war eine Gewöhnung. Die hat wirklich ein paar Tage gedauert.
Schon krass, ne? Quasi Nachbarland, wenn man es so sieht, und dann eine ganz andere Welt.
Genau, aber das dann auch wieder, das ist halt auch, ich kann es gar nicht genau sagen, warum jetzt Thailand da schon wieder so viel weiter ist. Also jahrelanger Tourismus auf jeden Fall, der da bestimmt auch viel Geld ins Land gebracht hat. Und auch da muss man ja auch zu Indien sagen, es ist halt ein Land, von dem man denkt, dass es viel bereist wird. Und das stimmt auch, es sind halt auch viele Touristen in Indien, aber die sind alle so an 3, 4 Orten, sei es Goa, Kerala, aber dann war es das. Also in den meisten Orten, in denen wir waren, also auch gerade auch per Anhalter, wenn wir im ländlichen Raum unterwegs waren, da haben die Leute noch nie jemanden mit weißer Haut gesehen. Also das muss man sich mal vorstellen, das ist halt verrückt. Das ist also verrückt für uns natürlich, dass wir uns das nicht vorstellen können. Aber da ist es halt so, es kommt halt so gut wie niemand in diese Dörfer und die Leute aus diesen Dörfern, natürlich auch geschuldet aufgrund der finanziellen Situation, kommen aus gut wie nie aus ihren Dörfern. Und na klar, sind es das dann total, also wir waren halt wie Außerirdische manchmal, wenn wir irgendwo waren. Und das gehört aber auch zu Indien dazu.
Ja, Wahnsinn. Wie ging es dann weiter? Ihr wart in Thailand?
Genau, Thailand und dann die ganz klassische Südostasien-Runde, also Thailand, Laos, Vietnam, Kambodscha, zurück nach Thailand, Malaysia, Singapur, Sumatra, also Indonesien.
Ja, cool.
Und dann, ja, dann war 2020. Das heißt, von da ist meine damalige Freundin nach Indien geflogen. Das war alles so kurz vor Corona, weil sie da einen Yoga-Lehrer-Workshop machen wollte oder gemacht hat. War in Indien, ich war in Malaysia, weil es zu dem Zeitpunkt auch, naja, ich hatte ja schon zu Beginn des Gesprächs irgendwie über die finanziellen Situationen gesprochen. Also wir waren nie, wir hatten nie große Mittel und auch zu dem Zeitpunkt nicht. Also es war einfach für uns nicht möglich, zwei Flüge nach Indien Hin- und Rückflug zu buchen. Also haben wir einen gebucht für meine Freundin, die ist nach Indien geflogen und bin in Malaysia geblieben. Und dann kam Corona. Also ziemlich genau zeitgleich mit Deutschland war dann noch in Malaysia der Lockdown.
Ja, okay.
Und genau, das hat dann alles verändert.
Das heißt, ihr wart dann beide zeitgleich im Lockdown, richtig?
Genau, wobei in Indien war es alles noch ein bisschen anders, ein bisschen freier, könnte man sagen, oder auch
Ja, okay.
unkontrollierter. Aber auch das gehört zur indischen Realität. Das sind halt einfach so viele Menschen, die auch einfach im informellen Sektor unterwegs sind. Also die kann man nicht in den Lockdown stecken, einfach weil die brauchen diese Arbeit, die da haben, um überhaupt überleben zu können. Und es gibt halt auch kein Auffangsystem. Also der indische Staat hat nicht die Kapazitäten oder zumindest gibt er sie nicht, um der Bevölkerung sowas wie Corona-Hilfen anzubieten. Das funktioniert nicht. Das funktioniert aber auch aus infrastruktureller Sicht nicht, weil einfach gar nicht jeder in Indien ein Bankkonto hat, zum Beispiel.
Ja, Wahnsinn.
Und genau, also da dementsprechend war die Situation da auch ein bisschen chaotisch, wobei die ja immer ein bisschen chaotisch ist in Indien. Aber ja, genau. Also keine Ahnung, vielleicht erinnerst du dich, es gab mal so Berichte aus Indien vor, ich weiß nicht, vor einem Jahr vielleicht, wo es darum ging, dass die Corona-Situation so schlimm sei in Indien, Krankenhäuser überfüllt und so weiter und so fort. Das ist natürlich die Sicht, die wir auf das Land dann haben. Dazu gehört aber auch zu der Wahrheit, dass natürlich der Schlüssel von Krankenhäusern und Krankenhausbetten im Verhältnis zur Bevölkerung viel, viel geringer ist als in Deutschland. Das heißt, wenn
Ja,
ein
klar.
Krankenhaus überfüllt ist, dann heißt das ja nicht, dass das ganze Land irgendwie plötzlich in Quarantäne liegt, sondern einfach nur, dass die Kapazitäten viel zu gering sind für die Erkrankungen. Also letztendlich war es da nicht sehr viel dramatischer. Also würde ich jetzt mal aus meiner laienhaften Sicht behaupten, es war einfach nur also die Erkrankungszahlen waren nicht dramatisch auf die Bevölkerung gesehen, nur die Infrastruktur war wesentlich schlechter. Darum sah es dramatischer aus. Aber ja, da hat Indien einfach auch spezielle Wege. Es gab eine riesige Puja, also so eine Zeremonie, mit der in Indien dann Corona bekämpft wurde. Also es ist einfach auch viel, viel Spiritualität, viel Glaube spielt da auch immer eine große Rolle.
Okay, krass. Und das heißt, ihr wart dann erstmal gefangen und dann, bis es sich gelockert hat, seid ihr dann direkt wieder zurückgeflogen oder wie habt ihr es gemacht?
Naja, nee.
Okay.
Also ich war ja in Malaysia. Von mir kann ich erzählen, so wie es war, dass ich in Malaysia war, Malaysia den Lockdown hatte, irgendwann mein Visum ausgelaufen ist. Und das Problem in Anführungszeichen war, dass es in ganz Südostasien noch zwei Flughäfen gab, die angeflogen wurden und auch Flüge hatten nach Deutschland. Das war einmal Kuala Lumpur in Malaysia und einmal Singapur. Und dann kam halt von der Regierung die Ansage, dass Touristen mit einem Touristenvisum, das ausläuft, im Land bleiben könnten, solange der Lockdown existiert, unter der Voraussetzung, dass sie, sobald der Lockdown aufgehoben wird, nachweisen können, dass sie nicht ausreisen konnten. Weil es aber in Malaysia Flüge gab nach Deutschland, hätte ich das nicht nachweisen können. Also musste ich ausfliegen. Beziehungsweise ich hätte natürlich auch irgendwie darauf verzichten können, aber dann wäre die Situation unklar gewesen, ob ich mich dann einer Straftat schuldig gemacht hätte oder nicht. Und da hatte ich dann auch kein Interesse, das irgendwie rauszufinden.
Endlich.
Und in Indien war es so, dass da tatsächlich die Grenzen sehr lange dicht waren und ich glaube, mittlerweile ist es ein bisschen gelockert, aber also wirklich auch lange, lange bis vor ein paar Monaten auf jeden Fall komplett dicht war. Und ja, meine Freundin ist immer noch, beziehungsweise fliegt jetzt mittlerweile, ich glaube, in den nächsten Tagen fliegt sie raus nach Europa. Okay. Ja, die war halt jetzt seit Corona, seit über einem Jahr, oder fast 2 Jahre, 1,5 Jahre mindestens, war sie jetzt in Indien in der Corona-Situation.
Gut, das heißt, Corona hat ja am Ende in der Tat bei dir einen Strich durch die Rechnung gemacht, sonst wäre es wahrscheinlich noch weitergegangen, oder was hast du dir vorgenommen?
Genau, also das war schon ein Strich in der Rechnung, hast du gut gesagt. Ich war das so überhaupt nicht geplant. Und ganz ehrlich, mir ging es auch schlecht. Also die Tage, nachdem ich das Flugticket gekauft hatte, war ich richtig, richtig schlecht drauf. Weil das so ein, weißt du, es war so ein, also ich habe es nicht mal als gefühltes Ende gesehen der Reise, aber es war so fremdbestimmt, weißt du? Dass die nach Deutschland zurückkehren, habe ich mir immer vorgestellt, als okay, wenn ich zurückkehre, dann aus freien Stücken und plötzlich musste ich zurück, obwohl ich es gar nicht wollte. Und das war irgendwie schwierig in den Kopf zu kriegen. Mittlerweile bin ich aber voll dabei. Ich bin gerne hier. Mhm. Und ich habe natürlich auch gelernt oder gesehen, dass mir sehr, sehr viel gegeben wurde. Also ich aufgrund der Privilegien, die ich habe und aufgrund dessen, was ich gemacht habe, habe ich einfach super viel lernen dürfen. Mir wurde viel gegeben und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sage, ich möchte halt total gern zurückgeben. Also ich möchte das, was diese Gastfreundschaft und diese Herzlichkeit, die mir entgegengebracht wurde in den letzten Jahren, überall auf der Welt, die möchte ich gern irgendwie ummünzen in eine Tätigkeit, die ich auch gerne hier bei uns im Land bringen möchte, um hier einfach Menschen auch ein gutes Gefühl zu geben, um zu zeigen, okay, hier passiert was, hier machen wir was. Ich kann euch helfen auf die eine oder andere Art. Da habe ich Bock. Also einfach so ein bisschen gesellschaftliche Wirksamkeit. Das finde ich spannend.
Ja, sehr cool. Ich glaube, dafür ist dieses Format allein schon so viel wert, dass du deine Erfahrungen hier mit uns teilst und einfach mal aufschlüsselst, wie das Ganze so funktioniert hat. Oder was heißt, wie es funktioniert hat? Das ist ja jetzt nicht der Masterplan, aber wirklich auch mal vielleicht ohne Masterplan einfach zu starten und sich hinreißen lassen, wie du es anfangs gesagt hast, ohne den großen Plan, die Weltreise einfach zu starten, ne?
Ja, genau, auf jeden Fall. Also gerade bei solchen Projekten, die auch davon leben, dass man irgendwie spontan und flexibel ist, ist es, glaube ich, total gut, wenn man sich da keine Zwänge oder keine festen Wege gibt, sondern einfach mal guckt, was passiert. Also letztendlich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube auch, das kann nicht jeder. Also damit würde ich mich gar nicht emporheben, sondern einfach, man muss halt dieses Mindset haben, dass Dinge passieren können, die man nicht erwartet. Und damit muss man umgehen können. Und das ist ja klar. Wer das kann, dann wird es auch gut. Wenn man das nicht kann, dann, also das hatten wir ja auch schon mal, da hatte ich da so gesprochen über die Situation mit dem Vertrauen. Und da war noch eine andere, also wir hatten eine Mitfahrgelegenheit, das war in Indien, und wir kamen gerade aus Nepal zurück nach Indien. Und es war ein Typ, der kurz hinter der Grenze, der hat uns mitgenommen. Letztendlich haben wir nicht verstanden, warum, weil er so misstrauisch war uns gegenüber, dass wir irgendwie illegal ins Land gereist wären oder so und uns da auch ständig mit konfrontiert hat. Also während der Fahrt, dass er immer wieder unsere Pässe sehen wollte, uns aber auch nicht. Also da sind wir auch ein bisschen speziell, so wenn jemand unseren Pass sehen möchte, ohne Grund, also Grund wäre jetzt irgendwie eine Autoritätskontrolle, also jemand, Polizei zum Beispiel, möchte wissen, wer wir sind, das ist ein Grund. Aber jemand in Zivil ist erstmal kein Grund, dass wir einen Pass zeigen. Und wenn dann jemand kommt und so einen Pässe sehen möchte, dann fordern wir eigentlich auch immer, also wobei das machen wir auch bei Polizisten, fordern wir halt auch auf, dass sich Gegenseite ausweist. Und das wollte der aber nicht. Also man hat halt gemerkt, er war sehr, sehr unzufrieden oder sehr unglücklich mit uns, weil er uns nicht greifen konnte. Weil er nicht wusste genau, was er von uns zu halten hat. Und das war eine komplett unangenehme Fahrt. Und das meine ich halt mit dem Mindset. So, wenn dieses Mindset nicht da ist, dass man den Leuten vertraut oder dass man auch einfach auch mal die Dinge so annimmt, wie sie sind, dann wird es nicht gut. Und wie gesagt, das war eine unangenehme Fahrt, das war nicht gut, das war weder für ihn gut, noch war das für uns gut. Das war einfach nicht schön, weil der Mensch, der uns da gegenüber saß, einfach nicht damit klarkam, dass er uns nicht greifen konnte. Und das ist dann, damit muss man umgehen, damit muss man sich auch vorab beschäftigen, denke ich, dass man Dinge zulassen kann und wie man reagiert, wenn Dinge anders passieren, als man sich das wünscht.
Das denke ich auch ganz klar. Im Großen und Ganzen, glaube ich, prägt dich auch das Ganze natürlich unheimlich, was du da alles aufnimmst, welche Menschen wie auf bestimmte Dinge reagieren. Und ich glaube, wenn man das wirklich für sich begreift und da wirklich ohne großartige Wertung reingeht, es ist einfach ein Hammertrip, ne?
Ja, klar. Also was ja auch wichtig ist, was ich, glaube ich, auch gelernt habe und was ich hoffe, noch sehr lange anwenden kann, ist so einfach zu verstehen, dass andere Menschen anders denken können. Also weißt du, was ich meine? Ist halt so, wir sind halt alle unter den Blasen, so diese ganzen die Bubbles, die werden ja immer wieder zitiert, dass man steckt so in dem drin, was man denkt, und die Mediennutzung macht es auch gerade möglich, dass man nur noch mit dem konfrontiert wird, was man sowieso schon denkt, aber dass man da auch mal rauskommt, sich auch mal in die Lage derer versetzt, die möglicherweise was anderes denken, und das akzeptieren kann, dass es so ist. Also, dass ich nicht sage, okay, du denkst anders über eine Situation als ich, darum bist du, weiß ich nicht, schlechter oder besser oder was weiß ich, oder irgendwie darum wertschätze ich dich nicht. Nee, dass man sich davon freimacht, sondern einfach auch mal hinterfragt, vielleicht, warum denkst du denn anders über die Situation? Also, was ist denn bei dir passiert, was bei mir anders passiert ist, dass wir verschiedene Sichtweisen haben? Das habe ich also auf jeden Fall etwas, was ich mitnehme aus der Reise, aus den letzten Jahren, und was ich total wertvoll und wichtig finde, dass man so auch Menschen gegenübertreten kann.
Ja, unheimlich wichtig. Ich glaube, in jedem Kontext eigentlich unheimlich wichtig, dass man da auf die Kommunikation zurückgeht und einfach mal drüber spricht, warum dort verschiedene Blickwinkel da sind, ob es jetzt bei uns in Deutschland politische Meinungen sind, ob es zu einem Thema ist oder international wirklich verschiedene Bilder über verschiedene Länder, die man so durch Medien, Umfeld etc. hat. Ne?
Ja, absolut, genau.
Ja, Hammer. Sehr, sehr coole Geschichte. Ich glaube, man kann hier gar nicht alles aufdröseln und aufsplitten, was ihr so erlebt habt, was vielleicht auch eine gute Überleitung ist zu den zwei Büchern, die es zu den zwei Reisen gibt. Ihr habt ja einmal die Reise nach Indien, Per Anhalter nach Indien, so hieß das Buch, und einmal das Buch Per Anhalter durch Südamerika, die ja erhältlich sind. Wo findet man die Bücher?
Im Prinzip in jeder Buchhandlung, hätte ich beinahe gesagt, weil das stimmt ja gar nicht, weil sie schon nicht mehr ganz aktuell sind. Okay. Die werden nicht mehr unbedingt ausliegen, aber jede Buchhandlung kann sie bestellen. Und es gibt sie natürlich beim Verlag, bei Malik und bei Piper. Mhm. Wer möchte, kann sie natürlich auch bei Amazon bestellen, wobei ich natürlich darum bitte, das nicht zu tun. Aber es ist ja auch jeder sein eigener Herr und darf machen, was er möchte. Also Hauptsache, die Bücher werden gekauft.
Ja.
Und dazu noch das dritte Buch. Es wird dann die Reise durch Indien sein. Mhm. Das Manuskript gerade abgearbeitet und bearbeitet. Das erscheint im nächsten Frühjahr.
Mega, cool. Wir werden es auf jeden Fall verlinken. Den Amazon-Link lassen wir gerne mal ganz weg. Die Leute, die bei Amazon bestellen wollen, werden es sicherlich auch über Amazon finden. Aber können wir gerne die Links des Verlags oder einfach die Buchtitel angeben, dass man das einfach in der Buchhandlung vor Ort bestellen kann. Auch ganz nett.
Genau.
Ja, Morten, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für die coolen Einblicke. Für die coolen Impulse. Ich glaube, die Zuhörer werden sicherlich noch ein, zwei Fragen haben, die im Nachgang aufploppen. Dazu würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir über Social Media einfach auf die Fragen eingehen, sobald wir die Fragen haben. Scheut euch bitte nicht, mit Morten in Kontakt zu treten. Auch die Social Media Kanäle und die Website werden wir natürlich verlinken. Lasst gerne ein Abo da, um bei der nächsten Reise vielleicht mit dabei zu sein, wenn Morten was mit euch teilt, und bleibt einfach up to date.
Ja, vielen Dank.
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetz dich gerne auf Instagram, Facebook oder LinkedIn mit mir. Folgt mir auf Spotify, um keine weitere Folge zu verpassen, und hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit noch mehr Menschen diesen Podcast hören.